Meine Predigt für heute steht in Hebräer 12, in unserer guten alten Bibel auf der Seite 394. Ich habe es überschrieben mit Vertraue immer auf Gottes Wort. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen, lautet: Können wir Gottes Wort wirklich vertrauen? Und ich lese Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Darum auch wir, die, weil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zur Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Die große Frage heute Morgen ist: Können wir Gottes Wort wirklich vertrauen? Können wir uns auf die Zusagen Gottes in seinem Wort immer verlassen? Können wir damit rechnen, dass das, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat, auch wirklich in Erfüllung gehen wird? Egal, was kommt, egal, ob es uns gut oder schlecht geht. Zum Beispiel die Zusage, 2. Korinther 9, 6, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und als bekehrte Christen und Jesus-Nachfolger müssen wir diese Fragen auf jeden Fall alle mit Ja beantworten. Denn wir können uns auf Gottes Wort immer verlassen. Wir können unserem Gott immer vertrauen. Gott wird alle Zusagen und Verheißungen erfüllen, egal was kommt, egal was uns begegnet. Gottes Liebe ist uns sicher, auch wenn wir in großer Not sind. Wir haben Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben, weil Jesus mit seinem teuren Blut alles bezahlt hat, ein für alle Mal alles bezahlt hat. Und da ändert auch mein tägliches Versagen nichts mehr daran. Und ja, wir kommen als Kinder Gottes am Ende dieses Lebens ganz sicher in den Himmel, weil dort unsere Heimat ist, sagt die Bibel. Und es gibt nichts, wirklich gar nichts, was mich aus der Hand Gottes reißen kann. Und im finstern Tal, da müssen wir manchmal auch durch, da flehe ich zu meinem Jesus, der mir seine Liebe, seinen Schutz, seine Versorgung und seine Hilfe für alle Ewigkeit versprochen hat. Wie das David im Psalm 23 formuliert hat. Viele von uns kennen ihn, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Haben wir diese Worte gehört? Dieses blinde Gottvertrauen gespürt? Haben wir verstanden, wie gelassen und zuversichtlich David im finsteren Tal der Not gewesen ist. Das brauchen wir doch alle. Und wir können davon ausgehen, das, was hier steht, war von David nicht gespielt. Das war keine Einbildung. Das war seine reale Erfahrung. Es war die Erfahrung Davids inmitten einem völlig chaotischen und von Feinden bedrohten Alltag. Und ich möchte euch heute alle ermutigen, dass wir in unserem Glauben, unserem Vertrauen auf Gott unerschütterlich sind. Unerschütterlich. Denn diese Ermutigung brauchen wir alle. Es gibt so vieles um uns herum, was unseren Glauben in Frage stellt und schlecht macht, ohne dass uns eine bessere Alternative angeboten wird. Denn es gibt nichts Besseres, als Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Wer keine Vergebung hat, wer Jesus nicht hat, der kann im Gericht Gottes nicht bestehen. Und wir werden alle vor Gott stehen müssen am Ende unseres Lebens. Dann hilft dir der vergängliche Genuss der Sünde, die totale Konzentration auf dieses vergängliche Leben gar nichts mehr, weil wir nichts mitnehmen können, wir können nichts festhalten. Paulus bezeichnet Menschen ohne Vergebung in Philipper 3, er bezeichnet sie als Feinde des Kreuzes Christi, die in die Hölle kommen. Philipper 3, 18 bis 19 steht, denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist und ihre Ehre zu Schanden wird, derer, die irdisch gesinnet sind. So sind die Menschen heute. Was für eine treffende Beschreibung. Der Bauch des Genusses ist ihr Gott. Sie suchen eine Ehre, die am Ende völlig wertlos ist. Sie tun so, als würden sie ewig leben, obwohl jeder genau weiß, dass er sterben muss. Dümmer könnte man eigentlich gar nicht sein. Aber so sind die Menschen heute. Und der Satan, der Gott dieser Welt, wie die Bibel sagt, der Vater der Lüge, der Zerstörer allen Lebens, ist nur irdisch gesinnt, nur konzentriert auf die Vergänglichkeit dieser Welt und den kurzen Genuss der Sünde. Auch wenn das keinen Menschen wirklich befriedigt und auch wenn uns das nicht hilft, wenn wir unser Leben vor Gott verantworten müssen. Und es gibt einen Rat, den uns die Bibel schon im Alten Testament gibt und den wir auswendig lernen sollten. Micha 6, Vers 8. Ich habe als junger Kerl, habe ich meine Eltern immer in so eine Kinderstunde geschickt, unter der Woche, und da gab es einen alten Bruder, einen alten Mann, der hat uns diesen Vers eingeprägt, bis wir es nicht mehr hören konnten. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das, was hier steht, ist gut und das ist, was der Herr Jesus von jedem seiner Kinder fordert. Gottes Wort halten. Deshalb lesen wir täglich die Bibel, wir hören, was Gott uns sagen will. Und dann tun wir es auch, so gut wir können in aller Schwachheit. Dann Liebe üben, liebe alle Menschen um dich herum. Aber vergiss nicht, dass Liebe ohne Wahrheit Heuchelei und Sünde ist. Vergiss nie den Menschen zu sagen, dass sie Vergebung und Jesus brauchen, um nicht verloren zu gehen. Wenn wir das den Menschen nicht sagen, dann lieben wir sie nicht. Und dann demütig sein vor deinem Gott. Jeder Stolz ist bei uns Menschen unangebracht. Wir sind kaputt von der Sünde. Die einzig richtige Haltung vor Gott ist die Haltung der Demut. Nur den Demütigen gibt der Herr Gnade. Und die Gnade unseres Herrn Jesu Christi brauchen wir jeden Augenblick unseres Lebens. Und mit dieser Haltung wollen wir durchs Leben gehen. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Und wir wollen den Problemen, Nöten, Kämpfen und Sorgen unseres Lebens mit einem unerschütterlichen Vertrauen auf den allmächtigen Gott begegnen. Weil Gott seine Kinder nie im Stich lässt. Hebräer 10, Vers 35. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gott selber spricht von einer großen Belohnung. Es lohnt sich unerschütterlich an Gott festzuhalten. Es lohnt sich unaufhörlich zu beten. Es lohnt sich am Vertrauen oder am Glauben an den allmächtigen Gott unbeirrt festzuhalten. Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Wenn du Gott gefallen willst, dann glaube seinem Wort. Dann zweifle nie an den Zusagen Gottes. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn wir Gottes Wort lesen und jeden Sonntag hören und dann nicht glauben und nicht tun. Gott will, dass wir vor allem wir Christen, sein Wort endlich total ernst nehmen. Das ist ein riesiges Problem unter uns Christen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, das geht einfach nicht. Wie können wir sagen, dass wir Gott lieben und wir haben keine Zeit zum Beten und Bibellesen? Wie können wir sagen, dass wir Gott lieben, wir haben keine Zeit, mit unseren Geschwistern in der Gemeinde zusammen zu sein? Die Bibel ist die Gemeinde Jesu ist die Braut Christi. Wie können wir die Braut von unserem Heiland nicht besuchen? Das geht nicht. Wie können wir sagen, wir lieben Gott und beim Geldbeutel hört der Glaube auf? Ich frage mich, wie wir das einmal Gott erklären wollen. Das ist doch nichts als Heuchelei. Ohne Gnade hätten wir doch alle überhaupt nichts. Gott selber hat sein Wort geschrieben. Und wir wollen es sehr ernst nehmen. Wir wollen Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor unserem Gott. Und jetzt kommt der Bibeltext für heute, der dieses unendliche Vertrauen auf den allmächtigen Gott in sehr eindrücklicher Weise unterstreicht. Denn wir sind umgeben, hier steht, von einem Haufen Zeugen. Diese Zeugen sind die Väter unseres Glaubens, die alle in sehr schwierigen Situationen waren. Und alle zusammen haben ein für alle Mal bewiesen, dass auf Gott und sein Wort und seine Hilfe immer und immer und immer wieder Verlass ist. Und das dürfen und das wollen wir nie vergessen. Vor allem dann nicht, wenn wir gerade durch Not und Schwierigkeiten gehen. Das führt mich zum ersten Punkt, ermutigt und befreit zum besten Kampf des Lebens. Hebräer 12, Vers 1, darum auch wir, die, weil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Darum auch wir, so beginnt der Vers, das bezieht sich auf uns, die wir heute Jesus nachfolgen. Darum auch wir, weil wir viele vor uns haben, die Jesus nachgefolgt sind, die ihn erlebt haben. Lasst uns nie vergessen, dass wir zu einem großen Haufen von Zeugen gehören. Und diese Zeugen waren wirkliche Glaubenshelden. Was sie an Spott, Leiden und Not vor Jesus durchgemacht haben, ist einfach unfassbar. Wir lesen davon in Hebräer 11, Vers 36 bis 38. Das möchte ich euch gerade lesen. Dort wird beschrieben, etliche haben Spott und Geißeln erlitten durch Bande und Gefängnis. Sie sind gesteiniget, zerhackt, zerstochen, durch Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Pelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, deren die Welt nicht wert war, und sind im Elend gegangen, in den Wüsten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde. Sie haben an ihrem Glauben unbeirrt festgehalten, weil sie wussten, Jesus lebt wirklich. Er ist der allmächtige Gott selber, der seine Kinder nie im Stich lässt und immer den besten Weg führt. Und weil so viele vor uns Jesus nachgefolgt sind und seine Wunder und seine Kraft und seine Hilfe erfahren haben, deshalb lasst uns heute, wie unsere Vorfahren, alles auf eine Karte setzen. Lasst uns Jesus nachfolgen, lasst uns für Jesus leben. Lasst uns Jesus den ersten Platz in unserem Leben geben und lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Wir können nicht mit dem schweren Gepäck der Sünde unterwegs sein, wenn wir für Jesus leben wollen. Wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir dort von allen möglichen Krisen und Problemen. Aber es gibt ein wirkliches Problem und eine wirkliche Krise, und das ist meine Sünde, das ist unsere Sünde. Mit Sünde haben wir alle zu kämpfen. Sünde, das sind unsere vielen falschen Entschuldigungen und falschen Prioritäten, warum wir keine Zeit für Jesus haben. Sünde dreht sich nur um mich selber, das, was ich will, auch wenn es mich am Ende nie glücklich macht. So ist das. Sünde sagt, das ist mir zu aufwendig, ich brauche Zeit zum Ausspannen, ich brauche Zeit für mich selber, ich brauche Zeit für mein Hobby. Hören wir auf mit diesen Entschuldigungen. Es ist immer die Sünde, die dich hindert und nichts anderes. Ich weiß, wovon ich rede. Sünde zieht dich immer von Jesus weg. Das ist bei uns allen so. Lasst uns ablegen, die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Sünde macht dich träge. Sünde ist der Grund, dass du keine Freude an Jesus hast, dass du sagst, dass du keine Zeit für Jesus hast und dass du nichts für ihn tun kannst. Sünde macht dich träge und du bewegst dich nicht für Jesus. Deshalb lege die Sünde ab und bewege dich für Jesus. Laufe für Jesus, lebe für Jesus, nimm dir Zeit für Jesus. Du wirst nie Zeit für Jesus haben, wenn du die Sünde nicht ablegst. Hebräer 12, Vers 12 lesen wir: Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie. Seien wir doch einmal ganz ehrlich: Es sind nicht die Umstände, es ist nicht deine Arbeit, es sind nicht diese oder jenen Leute, die dir Probleme machen. Es ist deine Sünde, es ist dein Stolz, dein Hochmut, deine falschen Prioritäten, es ist dein Ungehorsam. Es ist Sünde, es ist nichts als Sünde. Sünde ist unser großes Problem, mein und dein großes Problem. Sünde ist das erste Problem deines Lebens. Und wenn wir das nicht so sehen, dann haben wir es noch nicht verstanden. Du weißt, dass es so ist. Du weißt, dass die Sünde das größte Problem deines Lebens ist und dass deshalb deine Nachfolge nicht richtig funktioniert. Sie macht dich träge, sie klebt an dir. Du willst sie loswerden, aber sie klebt überall. Du kriegst sie einfach nicht los. Sünde klebt wie Harz an deinen Fingern und Füßen. Sünde behindert dich in deinem Leben und du kannst dich nicht mehr frei bewegen. So gerne würden wir Jesus nachfolgen, aber die Sünde klebt überall an dir und sie bringt dich vom richtigen Weg ab. Deshalb hören wir auf Hebräer 12, Vers 1, lasset uns ablegen die Sünde, lege die Sünde ab. Wir wissen, dass uns unsere Sünde in Jesus vergeben sind. Alle vergeben in dem Moment, in dem wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, wo wir ihn um Vergebung unserer Schuld gebeten haben. Aber täglich verschmutzen wir uns wieder. Und deshalb brauchen wir nach Epheser 5, 26, das habe ich selber so erlebt, die Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, Bibellesen reinigt deine Seele. Mach das. Wir brauchen tägliches Gebet und Bibellesen und die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die mit uns Jesus lieb haben. Und dann steht in Hebräer 12, 1, lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Laufen heißt, mit Ausdauer dem Ziel entgegenrennen. Und weil du nicht weißt, wie lange du lebst oder wann Jesus seine Gläubigen zu sich holt, deshalb weißt du nicht, wie lange dein Lauf noch geht. Du weißt nicht, wie schwer dein Lauf noch sein wird. Der Herr allein bestimmt Dauer und Schwierigkeiten deines Laufs. Deshalb steht hier, lasset uns laufen durch Geduld. Es braucht Geduld und Ausdauer in unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Jesus, in diesem Lauf. Und der Lauf hat ein Merkmal. Interessant, hier steht, es ist der Kampf, der uns verordnet ist. Er ist uns verordnet. Du hast gar keine Chance. Wir können uns vor vielen Dingen bewahren, aber wir können uns dem Kampf des Glaubens nicht entziehen, den der Herr für dich und mich vorgesehen hat. Wir sind im Kampf, wenn wir zu Jesus gehören. Solange wir von Jesus als das Salz der Erde und das Licht der Welt bezeichnet werden, sind wir im Kampf. Das ist doch klar, sagt Jesus in Matthäus 5, 13 bis 14. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Solange Jesus so etwas sagt, sind wir im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, die verhindern wollen, dass wir ein Salz und ein Licht sind. Das sollte jedem klar sein. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt die Bibel, weil der Satan unser Feind ist, der wie ein brüllender Löwe umhergeht. Satan ist kein Pazifist und er wird dich auf keinen Fall verschonen. Und er wird in deinem Leben zerstören, was er nur zerstören kann. Der Satan sucht, welchen er verschlinge. Er sucht, wen er töten und aus dem Weg schaffen kann. Und wenn wir so im Kampf sind und nicht wissen, was auf uns zukommt, dann brauchen wir eins, dann brauchen wir Geduld. Dann kannst du es nicht machen wie die kleinen Kinder, die auf dem Rücksitz des Autos sitzen und fragen, Papa, Mama, sind wir schon da? Denn der Kampf des Glaubens ist ein Lauf, der geht ein Leben lang. Solange bis wir entschlafen, sagt die Bibel, also sterben und zum Herrn gehen, solange bis wir entschlafen oder von Jesus abgeholt werden, müssen wir laufen. Weil Jesus einen Auftrag, eine Aufgabe für uns hat. Deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 4, 7, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Es geht darum, den Lauf zu vollenden. Und dein Zeugnis hängt vor allem damit zusammen, ob du dranbleibst oder nicht, ob du abhängst oder nicht, ob die Sünde dich träge macht oder nicht. Es geht nicht darum, möglichst viele bequeme Zeiten und möglichst viele Hochs zu erleben. Es geht immer auf und ab in unserem Leben. Das ist bei uns allen so. Wir leben im Kampf und die Frage ist, ob du noch am Laufen bist oder nicht. Hältst du noch an deinem Glauben fest oder nicht? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, in seiner Nähe zu bleiben? Schlag die Bibel auf, auch wenn es mit Mühe und Kampf verbunden ist. Und dann lesen wir im nächsten Vers, in welcher Kraft, in welcher Haltung wir den Kampf des Glaubens führen können. Mein zweiter Punkt, schaue immer auf Jesus und folge seinem Beispiel. Hebräer 12, Vers 12 beginnt damit, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Fokus und der Blick geht immer zuerst auf Jesus und nicht auf das, was um uns herum passiert. Du musst dich ja regelrecht losreißen von dem, was um dich herum passiert. Was politisch, was in unserer Gesellschaft passiert, auf das wir uns Sorgen machen. Und ich verstehe, dass wir darüber reden wollen, aber im Glaubenslauf geht es immer zuerst darum, auf Jesus zu sehen. Warum? Warum sehen wir auf Jesus? Er ist das einzige, wahre und perfekte Vorbild für uns Menschen. Hebräer 12, Vers 2, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und es wurde gesagt, warum? Welcher da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zur Rechten auf dem Stuhl Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, offenbart im Fleisch, wird Mensch. Er ist ohne Sünde. Er hätte Freude im Himmel haben können, wenn er nicht auf diese Erde gekommen wäre. Aber Jesus kam trotzdem auf diese kaputte Erde. Was war Jesus für ein großartiges Vorbild für uns alle? Wie oft entscheiden wir uns für Freude? Die Freude ist nicht falsch. Aber wie oft ziehen wir einen erholsamen Abend oder Ausschlafen vor, bevor wir Gemeinschaft mit Jesus und seinen Geschwistern haben? Und so tun wir nicht das, was unser Herr will. Wir entscheiden uns für das Äußere und Irdische und gegen das, was der Herr will. Wie oft machen wir das? Was ist Jesus für ein großartiges Vorbild? Er hat eben nicht für sich selber gelebt. Er hat das Kreuz erduldet. Er hat Schmach und Schande auf sich genommen. Er hat sich erniedrigt von seiner Heimat im Himmel auf diese kaputte, von der Sünde zerstörte Erde. Wir können das gar nicht in Worte beschreiben, was das bedeutet hat. Er hat das sündige Elend auf dieser Erde erduldet, aus Liebe zu dir und mir. Das ist Jesus, das einzige wahre, perfekte Vorbild. Und du kannst nur Jesus dann richtig nachfolgen, wenn du auf Jesus siehst, wenn du ihn zum Vorbild nimmst. Sonst funktioniert das nicht. Wenn dein Vorbild ein anderer Christ ist, der treu Jesus nachfolgt, dann besteht immer die Gefahr, dass diese Person dich enttäuscht, weil sie lau wird oder ins Straucheln kommt. Menschen werden dich immer enttäuschen. Es gibt niemanden, der hier ist, der nicht irgendwann andere Menschen enttäuscht hat oder der selber von anderen enttäuscht wurde. Das ist einfach so. Wir können uns nicht auf andere Menschen, wir können uns nicht auf uns selber verlassen. Der wahre Glaube orientiert sich nicht an Menschen. Denn alle Menschen fallen in Sünde und sie versagen und sie werden schwach. Das ist bei uns allen so. Jeder Mensch, der im Reich Gottes eine Vorbildfunktion hat, ist immer fehlerhaft, wie wir alle. Darum lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, 13, gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass er nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Unsere Gedanken haben eine große Macht über unser Leben und die Frage ist, woran du denkst. Wir brauchen nicht nur den richtigen Blick auf Jesus, wir brauchen auch die richtigen Gedanken. Denn jeder wird irgendwann mutlos und matt. Jeder kann sich entmutigen lassen. Das braucht gar nicht viel. Das passiert bei jedem von uns, weil wir schwache Menschen sind. Dann sollten wir an Jesus denken, auf ihn sehen, an ihn denken und alles geduldig ertragen, obwohl er ohne Sünde war, hat er das gemacht. Er wurde gequält, geschlagen, eine Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt, er wurde falsch beschuldigt. Was sie ihm gesagt haben, war alles gelogen, falsch verurteilt. Er hat es ertragen, ohne zu widersprechen. Wie oft schießen wir scharf auf die Leute, wenn sie uns Unrecht tun oder zu Unrecht beschuldigt haben. Dann sagen wir, das kann ich nicht verstehen, dem werde ich es zeigen. Dann gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat. Und lasst uns von der Bosheit der Menschen nicht entmutigen. Achtet darauf, dass ihr wie Jesus nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Stattdessen seht auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er stand am Anfang deines Lebens mit Jesus, als du ihm um Vergebung deiner Schuld gebeten hast, ihn angenommen hast, und er steht am Ende, wenn er dich in den Himmel aufnimmt. Jesus wird einen herrlichen Sieg erringen. Und jetzt lesen wir zum Abschluss noch eine Geschichte aus dem Alten Testament von einem Glaubenshelden, der im Vertrauen auf Jesus ein gewaltiges Wunder erlebt hat. Es war Josua Von ihm lesen wir in Hebräer 11, Vers 30, das ist das Kapitel, wo viele Glaubenshelden aufgezählt werden. Und dort steht nur ein Vers über ihn. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, da sie 7 Tage umhergegangen waren. Das ist mein letzter Punkt. Gott steht immer zu seinem Wort. Und wir lesen dazu die Geschichte von Josua aus dem Alten Testament. Steht auf der Seite 331. Ich möchte vorher noch erklären, das Volk Israel war aus der Gefangenschaft in Ägypten nach 40 Jahren Wüstenwanderung im Land Kanaan angekommen. Aber auch dort waren sie nicht willkommen. Die kanaanitischen Völker wollten sie vertreiben und menschlich gesehen hatten die Israeliten keine Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Auch bestand das Volk Israel vor allem aus Familien und sie hatten nur wenig Erfahrung im Kampf gegen geübte Krieger, wie die Kanaaniter es waren. Und so lesen wir in Josua 6, Vers 1, Jericho aber war verschlossen und verwahret vor den Kindern Israel, dass niemand aus- oder einkommen konnte. Was für ein Gegensatz zum Volk Israel. Die Israeliten waren mit ihren Familien auf dem freien Feld. Und die Kanaaniter waren als geübte Krieger in einer befestigten Stadt, gegen die Josua mit seinen Leuten einfach keine Chance hatten. Die dicken Mauern und die festen Tore der Stadt Jericho waren beeindruckend. Und dann lesen wir in Josua 6, Vers 2, aber der Herr sprach zu Josua, siehe da, ich habe Jericho samt ihrem Könige und Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Gott sagt zu Josua, siehe da. Und was sah Josua da? Feste Mauern, eiserne Tore, gut bewaffnete Krieger, alles aussichtslos, uneinnehmbar. Und Gott sagt, ich habe Jericho samt ihrem Könige und Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Was Gott hier dem Josua gesagt hat, war aus menschlicher Sicht völlig unmöglich. Jesus sagt zu Thomas in Johannes 20, 29, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das musste Josua jetzt tun, wenn er das glauben wollte, was Gott, der Herr, zu ihm gesagt hatte. Gott sagte völlig klar und eindeutig, ich habe diese ganze Übermacht in deine Hand gegeben. Du wirst sie besiegen, auch wenn es menschlich gesehen unmöglich ist. Und dann hören wir, welchen Plan Gott hat und wie Gott die Stadt Jericho in die Knie zwingen will. Aus menschlicher Sicht sind die Waffen, die Gott benutzt, gegen jede Vernunft, gegen jede Logik. Was Gott tut, ist geradezu lächerlich. Kein Mensch würde das tun, was Gott tut. Aber Gott tut das ganz bewusst, damit uns klar wird, wie stark Gott wirklich ist. Paulus sagt in 1. Korinther 1, 25, denn die göttliche Torheit, also Dummheit, ist weiser, denn die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Alles, was wir jetzt lesen, sieht völlig schwach, völlig unbedeutend aus. Aber wisst ihr, Gott braucht nur ein Wort, um eine ganze Welt zu erschaffen. Gott ist mit allem, was er tut, uns um Lichtjahre überlegen. Hören wir die Geschichte aus Josua 6, Vers 3. Lasset alle Kriegsmänner um die Stadt hergehen einmal und tue 6 Tage also. Also 6 Tage hintereinander die Stadt umkreisen, einmal am Tag. Am 7. Tage aber lasst die Priester 7 Posaunen des Halljahrs nehmen vor der Lade her, und geht desselben siebten Tages siebenmal um die Stadt und lasst die Priester und die Posaunen blasen. Und wenn man des Halljahrs Horn bläst und tönet, dass er die Posaunen höret, so soll das ganze Volk ein groß Feldgeschrei machen. So werden die der Stadtmauern umfallen und das Volk soll hineinfallen, ein jeglicher stracks vor sich hin. Und wir können in den Versen später lesen, so hat es Josua dann auch gemacht. Zuerst zogen die Kriegsmänner der Israeliten einmal am Tag um die Stadt. Aus Josua 6,10 wissen wir, dass sie kein Wort gesprochen haben. Sie sind schweigend um die Stadt gezogen, haben sicher im Stillen gebetet. Neben ihnen die uneinnehmbaren Mauern Jerichos, die kein Mensch überwinden konnte. Auch wir kennen Situationen mit Mauern, die wir niemals überwinden können. Auch wir haben Mauern von Sorgen, Problemen und Schwierigkeiten, gegen die wir völlig machtlos sind. Was tun wir dann? Wir machen es wie die Israeliten. Stille zu Gott, der uns gerne hilft. Wir beten ohne Unterlass. Wir bitten ihn, dass er ein Wunder tut. Wir gehen in die Stille, wie es Mose dem Volk Israel gesagt hat, als sie in Todesangst verfolgt von den Ägyptern vor dem Roten Meer standen und nicht wussten, wie sie das überleben sollten. Das sagt Mose zu ihnen, 2. Mose 14,14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich weiß nicht, ob uns das allen klar ist, aber wenn der allmächtige Gott eingreift, dann wird das passieren, was Gott will. Dann ist jeder menschliche und satanische Widerstand zwecklos. Und als Josua am siebten Tag siebenmal um die Stadt Jericho zog, da waren nicht zusätzliche Waffen und Krieger dabei, nein. Da waren Priester dabei mit sieben Posaunen und der Bundeslade. Die Bundeslade war eine Truhe mit 10 Geboten und einem Deckel aus massivem Gold als Zeichen für Gottes Gegenwart und für seinen Segen. Und als die Israeliten siebenmal um die Stadt gezogen waren, da bliesen sie die Posaunen und schrien laut und die Mauern fielen ein. Und wie Gott es vorhergesagt hatte, fielen die Mauern, Luther sagt, stracks vor sich hin. Das heißt, sie fielen so in sich zusammen, dass kein Mauerrest mehr stehen blieb. Und man konnte stracks vor sich hin in die Stadt gehen, über die Steine klettern. Auch hier tut Gott ein Wunder, wie es kein Mensch tun kann. Was wir in dieser Geschichte sehen, sollten wir uns ganz tief einprägen. Im Vertrauen auf die Zusagen Gottes, auf sein Wort, fielen die Mauern Jerichos ein. Im Vertrauen auf das, was Gott sagt und was er von uns haben will, sind wir ihm gehorsam, egal was es kostet. Weil Gottes Weg immer der beste für uns ist. Alle Zusagen wird Gott erfüllen. Dann sehen wir an dieser Geschichte, dass Gott an keine menschlichen Mittel gebunden ist. Zacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die Gottes Wunder und sein Eingreifen erlebt haben. Auch unser Leben mit Jesus ist nicht an irgendwelche menschlichen Möglichkeiten gebunden. Das Einzige, was wir tun müssen, tun sollen, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann wollen wir Jesus täglich alles im Gebet sagen. Betet ohne Unterlass. Ihm nachfolgen, ihm gehorsam sein. Und Jesus wird zu uns stehen. Das hat er uns versprochen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 31 bis 32. Er fragt uns, was wollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dann geht es weiter in Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Mit diesem Vertrauen gehen wir im Aufsehen auf Jesus mit Freude im Herzen durch unseren Alltag. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du immer noch der gleiche bist wie vor 2000 Jahren. Du bist erlebbar, du lebst in unserem Herzen, wenn wir deine Kinder sind. Und wir wissen, dass du uns zum Ziel bringst. Egal durch welche Schwierigkeiten wir gehen, egal was wir mitmachen, du stehst immer zu deinen Kindern und deine Liebe zu uns, die steht felsenfest. Obwohl wir jeden Tag versagen, jeden Tag unsere Probleme haben, aber du stehst einfach immer zu deinen Kindern. Du hast uns unsere Schuld vergeben. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Herr Jesus. Amen.